Dick und doof. Winnetou und Old Shatterhand. Asterix und Obelix. Und kennt ihr die beiden? Schiller und Goethe, klar. Und Aronal und Elmex. Und in diesen Tagen ganz, ganz heiße Favoriten. Ben und Jerry. Frodo und Sam. Philipp und Dries, die ziemlich besten Freunde. Und da habe ich mich gefragt, bei den Mädels, wie sieht's denn da aus? Und mir kam dann Hanni und Nanni. Und jemand sagte zu mir, Matthias, Bibi und Tina. Und meine Frau meinte, Desperate Housewives. Auf jeden Fall nicht fehlen dürfen meine absoluten Kindheitsfavoriten Willi und Maya. Und ganz wichtig, Stefan und Matthias. Die kennt ihr jetzt vielleicht nicht, aber die beiden, die waren ganz, ganz dicke. So im Kindergarten. Und dann später so als Streamteam beim Langlauf, bei den Vereinsmeisterschaften, da war immer nur die Frage, wer von den beiden wird Erster und wer wird Zweiter. Okay, mehr als zwei waren da nie am Start. Und der Matthias, der wurde immer Zweiter. Aber egal, das war voll der Battle. Ganz anders als bei Ossi und Matze. In der Mittelstufe, da passte zwischen die beiden kein Blatt. Die teilten alles. Die teilten den gleichen Musikgeschmack, ihre Schwärmereien für die Mädels, die Panik vor der nächsten Mathearbeit. Und vor allem teilten die beiden heftige Probleme mit Akne. Darum gibt's von den beiden auch kein Bild. Aber von denen, Dominik, Tobias, Matthias, die teilten ihren Glauben. Einmal im Monat trafen die drei sich, um über ein kurzes Schriftwort zu reden. Und dann versuchten die im darauffolgenden Monat dieses Schriftwort ganz konkret im Alltag umzusetzen. Und dann haben sie sich wieder getroffen und haben sich ausgetauscht, welche Erfahrungen sie mit diesem Schriftwort in ihrem Leben gemacht hatten. Wen könntest du nennen? Von welchen Weggefährten, Weggefährtinnen könntest du erzählen? Wir haben alle Menschen um uns herum, in der Familie, dem Partner, Freunde, Kumpels, Mitschüler, Kollegen, Nachbarn, in der Freizeit, beim Fußball, beim Spinning, in der Band. Und die alle können zu einem zu Weggefährten werden. Und wenn ich so zurückschaue, dann waren das bei mir ganz schön viele, mit denen ich so bisher unterwegs war, mit denen ich schöne Zeiten erlebte, die mit mir Schweres durchgestanden haben, die mich positiv geprägt haben. Manche haben mein Leben auch schmerzhaft beeinflusst. Da waren Weggefährten, bei denen ich mich angenommen fühlte, aber auch Weggefährten, die mich enttäuscht haben und die ich enttäuscht habe, die ich verletzt habe. Wunderbare Weggefährten, schwierige Weggefährten, treue Weggefährten, schädliche Weggefährten. So eine bunte Mischung. Der Psychologe Henry Cloud hat ein einfaches Modell von Beziehungen entwickelt. Er nennt es ganz bescheiden, wie die Amis nun mal sind, die vier Ecken des Universums. Und er sagt, wir sind immer in einer der vier Ecken. Die spannende Frage ist nur, in welcher? Die erste Ecke ist ganz einfach zu beschreiben. Keine Weggefährten. Das heißt nicht, dass jemand, der sich in dieser Ecke befindet, dass der nie unter Leute kommt. Aber selbst unter Leuten ist ein Mensch in dieser Ecke eigentlich allein. Vielleicht meidet er engere Beziehungen, weil er nicht nochmal verletzt werden möchte. Vielleicht fürchtet er Weggefährten, weil er sich anderen nicht gewachsen fühlt. Vielleicht findet er sich selbst völlig unattraktiv für andere. Und er ist mutlos, wenn es darum geht, auf gute Weggefährten zu hoffen. Das biblische Wort für ein Leben ohne Beziehungen heißt Hölle. Die Hölle ist der Ort, wo ich ganz allein bin. Abgeschnitten von Gott, abgeschnitten von den Menschen. Doch Gottes Konzept für unser Leben ist nicht die Hölle. Am Anfang heißt es in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In den Zeilen vorher war alles gut, ja sogar sehr gut. Die Tiere gut, die Pflanzen gut, Eva sehr gut, Adam auch gut. Aber allein sein, unverbunden sein, nicht gut. Wir sind so gebaut, nicht als einsame Wesen, nicht als Einsiedler. Der Mensch ist nicht Robinson. Klar nicht, jeder von uns braucht viel Betrieb und 1000 Leute um sich herum. Aber ich denke, jeder von uns sehnt sich nach Weggefährten. Das gehört zum Design des Menschen dazu. Wir brauchen Weggefährten. Nur gibt es da auch die zweite Ecke, die schädlichen Weggefährten. Und die können ganz unterschiedlich aussehen. Das können etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, Weggefährten sein, bei denen alles davon abhängt, dass ich gut genug bin, dass ich deren Ansprüche genüge. Solche Weggefährten kann man überall treffen, schon im Kindergarten, in der Schulklasse. Und alles kommt darauf an, dass ich so aussehe, dass ich mich so kleide, wie es gerade angesagt ist. Und dann geht es weiter. In Freundschaften, auch in Partnerschaften, im Beruf, auch in Gemeinden, wo ich so an der Eingangstüre lese, so hast du hier zu sein. Ich gehöre dazu, da überall gehöre ich dazu, solange ich funktioniere, solange ich alles mache wie gewünscht. Aber wenn ich Probleme habe, wenn ich Erwartungen enttäusche, dann zeigt man mir die kalte Schulter. Nicht überall, wo Weggefährte draufsteht, ist ein Weggefährte drin. Der Ausdruck, ein guter Weggefährte, sagt ja schon alles. Sagt, dass es auch schlechte gibt. Und die lernen wir in unserem Leben auch kennen. Und die treffen wir auch in der dritten Ecke. Da warten die süßen Weggefährten. Henry Cloud nennt die auch die Feel-Good-Relationships. Und das klingt eigentlich super gut, oder? Aber Achtung, die sind nicht gesünder als die schädlichen Weggefährten. Aber wir denken halt so, ja Mensch, Hauptsache, wir fühlen uns gut und uns kommt es nur so auf das schöne Gefühl an. Aber in diesen Beziehungen, da wachsen wir innerlich keinen Zentimeter. Es sind Weggefährten, mit denen wir vielleicht gefühlsmäßig so auf einer Welle schwimmen, aber denen wir nicht wirklich was zumuten. Schon gar nicht unser wahres Selbst. Wir bleiben lieber so an der Oberfläche. Menschen, die können ein Leben lang über Fußball reden, über das Wetter. Die können auch über die Bibel miteinander reden, ohne einander wirklich zu kennen. Ich kann Jahre in einen Hauskreis gehen und niemand von den anderen weiß, wer ich wirklich bin, welche Kämpfe gerade in mir toben. Wir können beim schönsten Klang der Anbetungsmusik scheinbar nah beieinander und ganz eins sein, aber eigentlich sind wir völlig allein. Zu den süßen Beziehungen kann auch das Abenteuer gehören, von dem die anderen nichts wissen dürfen. Oder der Computer mit allem, was wir uns dort reinziehen können. Auch der Kühlschrank. Eine Frau erzählte, sie habe eine Affäre. Und zwar zugleich mit zwei Männern. Mit Ben und mit Jerry. Wir nehmen uns diese süße Medizin. Und für eine kurze Zeit hilft es. Aber auf Dauer lässt unsere Seele leer, durstig, beschämt, enttäuscht zurück. Es hilft nur eines, dass wir uns in die vierte Ecke begeben. Denn dort warten echte Weggefährten auf uns. Hier kommt mein wirkliches Ich mit anderen wirklichen Ichs zusammen. Hier können wir uns einander zumuten, ohne auseinanderzulaufen. Das heißt nicht, dass ich hier hemmungslos alles sage, aber wir können vieles sagen, was uns gerade in unserer Seele wehtut. Es gibt Dinge, die muss ich nicht jedem erzählen. Es gibt aber auch Dinge, die trage ich so einsam mit mir rum. Und die sollten endlich mal ausgesprochen werden. Denn das tut gut. Wenn da Luft drankommt, wenn da Licht drankommt, dann verlieren diese Dinge, die so in mir arbeiten, auch an Macht. Ich brauche Weggefährten, mit denen ich offen reden kann, wo ich mich geben kann, wie ich bin, wo ich die Gewissheit habe, dass sie nichts weitertragen. Ich brauche echte Weggefährten, die ebenso wahrhaftig wie liebevoll sind. Offene Worte sind da erwünscht, mit denen kann ich mich auch streiten. Aber dann versucht man, Konflikte wieder schnell zu klären. So wie Abraham und Lot. Mit den beiden starten wir heute in eine neue Predigt rein. In den Sommerferien werden wir miteinander unterwegs sein und durch das Alte und das Neue Testament und dabei Weggefährten begegnen. Frauen und Männer, die miteinander unterwegs waren, die Leben geteilt haben. Und ich wünsche uns, dass diese biblischen Weggefährten uns inspirieren, uns ermutigen, Schritte in die vierte Ecke zu tun, um da gute Weggefährten zu treffen, um da immer mehr auch für andere so ein Weggefährte zu werden. Denn wir brauchen Weggefährten. Auch der Vater aller Glaubenden braucht Weggefährten. Am Anfang seines Weges hört Abraham, den Gott später Abraham nennt, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Geh. Geh los aus deinem Vaterland, kündige die Wohnung, pack zusammen, was du brauchst, sage, lebe wohl. Und so der Reflex von Abraham könnte vielleicht sein heute, ja, könnte ich da ein Navi haben? Aber dann wäre es ja nur halb so spannend. Kein Navi, sagt Gott. Ich zeig dir den Weg und ich führe dich. Aber immer nur einen Schritt, Schritt für Schritt. Mehr als den nächsten Schritt, Abraham, musst du nicht sehen. Und Abraham geht, er wagt es und hat in der Hand nicht mehr als ein Versprechen von Gott. Das ist Abraham. Das ist Glauben. Etwas wagen, weil Gott es will, auf sein Wort hin, ohne Sicherheiten, aber mit Gott im Rücken. Und nicht allein. In meiner Fantasie stelle ich mir Abraham irgendwie immer so als Einzelgänger vor, der alles und alle verlässt, so ein Lonely Cowboy. Doch davon ist in der Bibel nicht die Rede. Ja, Abraham wird im Singular angesprochen. Es heißt, geh. Aber weiter heißt es, da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Abraham nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie erworben hatten und alle, die sie in Haran hinzugewonnen hatten. Sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Gott sagt, geh. Aber er sagt nicht, geh allein. Der Herr ruft Einzelne, aber er ruft sie in eine Gemeinschaft. Und da ist Sarah und da ist Lot und noch einige andere. 2000 Jahre später ist dieser Ruf wieder zu hören. Geh, verlasse die Netze, die Zollstation, folge mir nach, sagt Jesus. Und er sagt zu den Jüngern, geht, ich sende euch. Und die letzten Worte von Jesus auf Erden sind, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Geht, nun im Plural, geht zusammen, nicht allein. Und auch heute ruft Jesus keine Einzelkämpfer, keine Solisten. Tuchfüllung ist angesagt, sich einhaken, Solidarität, Weggemeinschaft. Da ist jemand, der mitdenkt, der mit mir Strapazen aushält. Da ist jemand, der ein gutes Wort für mich hat, der mich ermutigt, aber auch mal konfrontiert, wenn es nötig ist. Es braucht Weggefährten auf dem Weg. Als es bei mir darum ging, den nächsten Schritt in Richtung FEG zu gehen, hat Gott mir einen lieben Weggefährten zur Seite gestellt. Fred Ritzhaupt. Fred war Pastor in der FEG Schalksmühle, hatte auch katholischen Background. Und für ein paar Monate waren wir miteinander unterwegs, Fred und Matthias. Wir wohnten zusammen, kochten gemeinsam, redeten ganz viel miteinander, beteten und waren in der Gemeinde aktiv. Ich fühlte mich etwas wie Abraham. So nach hinten bricht er, wie ich, Brücken ab. Und die Herkunftsfamilie, die schüttelt den Kopf. Denen ist er ein Fremder geworden. Und nach vorne ist er auch ein Fremder. Die Leute in Kanaan, die reden anders, handeln anders, essen anders. Und die in der FEG singen anders, beten auch anders. Nicht mehr im alten Lebensstil, mit den alten Weggefährten. Noch nicht im Neuen ganz angekommen. Aber nicht allein unterwegs, sondern mit einem vertrauten Weggefährten an der Seite. Abraham bricht auf und Lot zog mit ihm in das Land Kanaan, nach Bethel, in den Negev, nach Ägypten, wieder in den Negev, nach Bethel und an die Städte zwischen Bethel und Ai. Wohin Abraham läuft, läuft Lot auch. Lot ist immer mit dabei. Und die beiden, die erleben eine reiche, eine gelungene Zeit miteinander. Aber dann geht es nicht mehr. Es gibt Streit, denn das Land reichte nicht, dass sich beide nebeneinander darin hätten ansiedeln können, denn ihr Besitz war zu groß und so konnten sie sich nicht miteinander niederlassen. So entstand Streit zwischen den Hirten der Herde Abrams und den Hirten der Herde Lots. Auch siedeln damals noch die Kanaaniter und die Perizziter im Land. Streit. Und Abraham geht diesen Konflikt an. Da sagte Abraham zu Lot, zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten soll es keinen Streit geben. Wir sind doch Brüder. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links. Und die Wege trennen sich. Manchmal aus ganz logischen, aus ganz pragmatischen Gründen, wie damals, als es im Winter einfach zu wenig Schnee für Langlauf gab, als Ossi in eine andere Schule ging, als kein Gruppenleiter mehr da war und wir unsere monatlichen Treffen nicht mehr stattfinden lassen konnten. Es sind wenige, wenn überhaupt welche, die einen vom Sandkasten an durchs Leben begleiten bis zum Schluss. Man ist oft eher so eine Zeit lang miteinander unterwegs und dann trennen sich die Wege. Oft gar nicht so bewusst, eher so nach und nach. Manchmal ist es auch eine bewusste Trennung, wie bei Abraham und Lot, wenn der Vorrat an gemeinsamen Lebensland eben verbraucht ist. Wenn die Streitigkeiten immer mehr voneinander wegführen, wenn zu viele ungute Worte gewechselt, zu viel Vertrauen verspielt, zu sehr die Würde verletzt wurde, dann kann eine Trennung vor noch größerem Schaden bewahren. Und ich darf sagen, zwischen mir und dir soll es keinen Streit mehr geben. Verbunden mit der Hoffnung, dass Versöhnung einmal möglich wird, dass sich der Konflikt vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt lösen wird. Aber jetzt heißt es loslassen. Und Abraham lässt los, lässt freigebig los. Er überlässt seinem Weggefährten Lot die Entscheidung, welches Stück Land er möchte. Und die Entscheidung Lots macht deutlich, dass es nicht nur ganz pragmatische, logische, äußere Gründe für die Trennung gibt, sondern dass die beiden irgendwie auch keine gemeinsame Sicht mehr vom Leben haben. Lot erhob seine Augen und sah, dass die ganze Jordan-Gegend überall bewässert war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis Zoar hin wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Lot, der sieht das wasserreiche, das fruchtbare Land am Jordan. Alles, alles ist dort in Fülle vorhanden, üppig, luxuriös. Und das zieht Lot an. Fette Weiden, materielle Sicherheit. Und das, obwohl er weiß, die Männer von Sodom aber waren böse und sündigten vor dem Herrn. Gott spielt in Sodom keine Rolle. Sodom kennt nur seinen eigenen Vorteil. Solidarität gibt's, wenn überhaupt, nur unter ihresgleichen. Werte nur im Materiellen. Beziehungen nur an der Oberfläche. Gastfreundschaft wird in Sodom nicht gewährt. Echte Weggefährten, Fehlanzeige. Doch Lot nimmt Sodom und Gomorra in Kauf und landet bei den süßen Weggefährten, auch bei den schädlichen Weggefährten. Und am Ende steht er alleine da. Äußerlich scheint Lot dem Abraham täuschend ähnlich. Und doch haben sich die beiden Weggefährten in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Abraham hat Gottes Vision im Blick. Es heißt, nachdem sich Lot von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Erheb deine Augen und schau von der Stelle, an der du stehst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und Westen. Das ganze Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Und auch wenn Abraham warten muss und auch wenn er all das, was ihm hier verheißen wird, nicht jetzt und hier und sofort haben kann, er vertraut Gott. Er vertraut Gottes Verheißung. Und er riskiert ein Investment ohne Garantien. Seine Werte, die liegen nicht einfach so an der Oberfläche. Segen liegt für ihn nicht in Dingen. Und Weggefährten findet er nicht in den ersten drei Ecken. Abraham ist ein echter Weggefährte. Er bleibt Lot verbunden, auch als die Wege sich getrennt haben. Als Lot später verschleppt wurde, ist Abraham für Lot da. Mit einer tollkühnen Aktion befreit er ihn. Als das Gericht über Sodom beschlossene Sache ist, betet Abraham für Lot, ringt um sein Leben und Gott rettet Lot im letzten Moment. Langjährige Weggefährten, die gehen heute andere Wege als ich. Die haben eine andere Sicht von Leben. Aber ich möchte weiter für sie da sein, wenn sie mich brauchen. Ich bete für sie. Ich hoffe weiter. Ich hoffe weiter, dass sie Gottes Vision entdecken können. Ich hoffe und hoffe weiter, dass wir einmal gemeinsam bei Gott ankommen werden. Aber auf dem Weg dorthin braucht es Weggefährten. Und die zu finden, fordert, dauert. Frustriert manchmal, kann auch wehtun. Ich fände so einen Drive-In-Schalter, an dem es echte Weggefährten gibt, super. So, wo ich nur so sagen muss, ich hätte gern zwei davon. Und dann noch bitte das Wechselgeld von dem einen Euro zurück. Aber so funktioniert's nicht. Der Preis ist, dass wir den Mut haben, aus unserem Versteck herauszukommen. Dazu zwingt uns niemand. Wir können unseren Ruf behalten. Wir können uns weiterhin darum bemühen, bei anderen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wir können uns weiter als Fassadenbauer betätigen. Oder wir können ans Licht kommen, die Türen öffnen und andere wirklich kennenlernen und uns kennenlernen lassen. Und das ist das Schöne dieser Gemeinschaft, weil wir alle klar haben, dass wir Sünder sind. Und dass wir immer wieder fallen und immer wieder fallen werden, dass wir aber immer wieder aufstehen können und Vergebung von Gott empfangen. Wir müssen uns hier nichts vormachen und nichts vorspielen. Klar muss da erst Vertrauen wachsen. Das kann ich nicht erzwingen. Und ich reagiere allergisch, wenn mir das jemand so sagt, ja, das musst du jetzt doch hier als Bruder im Herrn auch von dir offener hier erzählen. Es gibt da wirklich eine gesunde Scheu. Und das geht auch nicht mit jedem. Und das ist auch kein Massenphänomen. Mir schweben da so 2, 3 Weggefährten als Ziel vor, bei denen ich mich öffnen kann. Denn ehrlich, habt ihr Bock auf Oberflächlichkeit? Fast jedem, dem wir begegnen, stellen wir die Frage, wie geht's dir? Und die Standardantwort ist dann, ja, so ganz okay, gut oder sowas. Und ich denke mir manchmal, was wäre jetzt, wenn ich die Frage anders stellen würde? Nämlich so, wie geht's dir wirklich? Wie geht's dir wirklich? Weil ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit und ich höre dir gern zu. Denn ich möchte mich anderen nicht nur zumuten, sondern auch zur Verfügung stellen und zuhören. Wie geht's dir in deiner Familie? Wie geht's dir in deiner Ehe? Wie läuft's bei dir am Arbeitsplatz? Wirklich. Wie geht's dir mit Jesus in deinem Leben eigentlich wirklich? Eine wunderbare Frage ist auch, was denkst du gerade? Solche Fragen, die bereiten den Boden für einen tiefer gehenden Austausch. Denn wenn wir nicht allein in der ersten Ecke hocken wollen, wenn wir nicht mehr ständig um Anerkennung in der zweiten Ecke buhlen wollen, wenn wir uns nicht mehr mit oberflächlichem Ersatz in der dritten Ecke zufrieden geben, dann ist es wichtig, Schritte in die vierte Ecke zu tun. Was könnten Schritte in diese Richtung sein? Das kann die Suche nach einem Seelsorger, einer Seelsorgerin sein. Das kann bedeuten, sich einen Mentor oder eine Mentorin auch für eine gewisse Zeit einzulassen, eine Zweierschaft zu suchen oder eine Kleingruppe zu starten. Ich denke da auch an die Gruppe, die über den unerfüllten Kinderwunsch ins Gespräch kam. Und bald wird unsere Gemeinde wohl eine Gruppe starten, die über Wege aus der Pornosucht spricht. Ein Schritt in die Ecke 4 kann aber auch einfach bedeuten, einmal im Hauskreis zu beraten, wohin sich das Miteinander entwickeln soll. In welchem Maß sich das Gespräch öffnen, persönlicher werden darf. Inwiefern wir so den Sicherheitsabstand etwas reduzieren. Was ist dein nächster Schritt? Wir brauchen Weggefährten. Und echte Weggefährten sind ein Segen. Und wie zu Abraham sagt Gott auch zu dir und zu mir, du sollst ein Segen sein. Amen.